Oder? Und wir starten jetzt in unseren Nachmittag. Jetzt kommt Modern Workstyle, gefolgt dann von Every App, Any Cloud. Und im Anschluss, wie vorher schon angekündigt, das Better Together mit System Center und Windows Azure, sowie nachher noch ein kurzer Ausblick auf die Zukunft. Wir starten jetzt, wie gesagt, um 13:30 Uhr. Auch für unsere Teilnehmer im Webcast sind wir jetzt wieder online. Ich darf übergeben an den Bernhard Edelbacher. Viel Spaß am Nachmittag.
Mahlzeit. Mein Name ist Bernhard Edelbacher, ich bin Technologieberater oder Produktspezialist für die ganzen Client-Komponenten im technischen Pre-Sales bei der Microsoft, sowie der Klaus Reiter für den Data Center. Und das heutige Thema ist eben Modern Workstyle. Worum geht es schlussendlich da dabei? Da geht es um Zugriffsmöglichkeiten von irgendwelchen solchen netten Geräten, das ist ein Windows-Slate, aber auch anderen Endgeräten in ähnlichen Formfaktoren, die schlussendlich auf Windows-Infrastrukturkomponenten zugreifen und Applikationen nutzen. Zur Agenda heute eine kurze Einführung, was Microsoft unter flexible Arbeitsstile oder diese Flexible Workstyles, wie es auf unserer englischen Seite zusammengefasst wird, vorgestellt wird. Dann die Windows Server 2012 Komponenten für das Better Together. Der Client selbst hat ja auch Szenarien, die keinen Server benötigen, und das ist heute aber nicht Inhalt dieser Präsentation. Und im Detail dann der flexible Zugriff von überall unterwegs, Desktops, die abgebildet werden und schlussendlich auf unterschiedlichen Endgeräten angezeigt werden und wo man zum Beispiel von den angebissenen Obst oder von den grünen Robotergeräten auf unsere Infrastruktur zugreift. Und dann auch noch ein kleiner Bereich über Datensicherheit für diese Komponenten. Was verstehen wir jetzt unter diesen Flexible Workstyles aus Client-Sicht? Es geht darum, dass heute, beim heutigen Arbeiten, sehr viele Benutzer oder nicht ausschließlich am Arbeitsplatz arbeiten, sondern ihre Arbeit von unterwegs oder auch von zu Hause machen dürfen und wo Anwesenheit nicht gleich Arbeitszeit bedeutet, sondern wo einfach ein leistungsorientiertes Arbeiten vom Unternehmen gefördert wird. Microsoft selbst ist ja mit diesem neuen Büro und den Technologien, die zur Verfügung stehen, selbst ein gutes Beispiel, wie das funktioniert. Das heißt, es gibt dann halt Vertrauensarbeitszeiten und so, aber ich muss nicht, wenn es im Winter Schnee gibt und da auf der Südautobahn Richtung Wien staut, dann unbedingt hierher fahren, um meine Arbeit zu machen, sondern ich habe einfach einen schnellen Internetanschluss zu Hause und kann dann bis Mittag zu Hause bleiben, und wenn der Morgenverkehr vorbei ist, komme ich ins Büro, wenn ich möchte, oder ich fahre direkt zu einem Kunden, kann alles von unterwegs machen, habe aber entsprechend trotzdem einen sicheren Zugang. Die Daten können nicht irgendwo auf Privatgeräte rausliegen, das heißt, es gibt auch entsprechende Policies und Systemvoraussetzungen, die da ausgerollt worden sind, damit man eben dieses Arbeiten ermöglicht. Es geht jetzt aber nicht nur darum, dass man mit firmeneigenen Laptops, wie das jetzt einer ist, arbeitet, sondern eben auch mit Privatgeräten einen Zugang schaffen kann. Genauso soll bedingt mit einigen anderen Einschränkungen der Zugang von Smartphones möglich sein. Aber auch hier ist die Gefahr natürlich da, dass wenn Daten synchronisiert werden auf das Gerät und das irgendwo liegen bleibt, dass das nicht unbedingt im Sinne des Unternehmens ist, dass die Daten dann irgendwo in der Presse auftauchen, sondern man muss also entsprechende Richtlinien einsetzen, damit dafür Sorge getragen ist, dass das funktioniert. Und dieses überall mobil arbeiten wird eigentlich als Flexible Workstyle bezeichnet, und einige davon sind eben die Serverkomponenten, um die es heute geht. Das Wichtige aus unternehmerischer Sicht ist, und das kennen die, die meine Client-Vorträge schon gesehen haben, dass ich auf der einen Seite die Arbeitsgeräte meiner Wahl verwenden möchte und von Unternehmenssicht auch verwenden darf, weil sich herausgestellt hat, dass wenn die Mitarbeiter auf den Geräten arbeiten, die ihnen Spaß machen, wo sie vertraut sind, wo sie einfach gerne damit arbeiten, dass die Produktivität steigt. Auf der anderen Seite geht es eben darum, wenn ich einen Firmen-PC oder Laptop habe, so wie es früher klassisch war, dann war der mit einem Firmen-Image eben ausgerollt und ich habe unter Umständen keine Administratorrechte gehabt, konnte keine Applikationen installieren, die ich für irgendetwas brauche, wenn ich kreativ arbeite und nicht unbedingt ein Taskworker bin. Und jetzt muss man eine gewisse Ausgewogenheit finden, dass also die Arbeitsmöglichkeiten für den Mitarbeiter gegeben sind und trotzdem eben die Richtlinien eingehalten werden. Windows 8 selbst als Client ist die gleiche Codebasis wie Windows Server 2012, das heißt, die sind aus einem Guss entstanden, genauso wie Windows 7 und der Server 2008 R2. Und man staune, auch Windows Vista und Server 2008 waren die gleiche Codebasis, es war nur die Client-Komponente grottenschlecht vorkonfiguriert und ist dann nicht angenommen worden. Es gibt aber kaum Unternehmen, die über einen Windows Server 2008 schimpfen, obwohl es die gleiche Codebasis ist. Also es ist ein sicheres, modernes System, es war einfach nur schlecht eingestellt. Wie gesagt, Windows 8 Enterprise-Szenarien, das sind jene Szenarien, die alle das mobile Arbeiten und die flexiblen Arbeitsstile vom modernen Client, Microsoft Client, ermöglichen. Und ein paar Szenarien davon werden wir heute ein bisschen näher betrachten. Vielleicht ganz kurz, weil es auch immer wieder gefragt wird und doch ein bisschen am Rand angeschnitten ist, dieser portable Arbeitsplatz, der da steht, den betrachte ich jetzt nicht extra in meiner Vorstellung. Dabei geht es darum, dass Sie einen Firmenarbeitsplatz auf einem USB-Stick mitnehmen. Das kann jetzt zwei Szenarien geben, wo das sinnvoll ist. Sie fliegen nach China, nach Russland oder so, wo Sie keine Firmen-Laptops mit einem TPM-Chip verwenden dürfen, mit einer internen Verschlüsselung, sondern die PCs müssen anders zumindest entschlüsselt importiert werden oder es gibt einfach dort PCs. Dann würden Sie, wenn Sie dorthin fahren, Ihren abgesicherten, verschlüsselten Stick mit BitLocker2Go verschlüsselten Stick mitnehmen, stecken den auf dem PC an, den Sie dann bekommen, wenn Sie aus der Limousine aussteigen, die Sie dort abholt am Flughafen und arbeiten mit der Hardware, die zur Verfügung steht. Die lokalen Ressourcen werden komplett ausgeblendet, Sie können nichts speichern auf die Festplatte von diesem Gerät, das Sie bekommen, sondern Sie haben quasi eine portable SSD mit und nutzen nur die Hardware-Infrastruktur. Wenn das System dann läuft, ist es genauso wie jeder andere Windows 8 PC handzuhaben. Und alle die Dinge, die wir heute noch hören, gelten dann selbstverständlich für diese Art des Windows 8 PCs, der einfach mitgenommen wird. Also stellen Sie sich das einfach vor wie eine solche Festplatte. Der zweite Teil ist, wenn man zu Hause arbeitet mit irgendeiner Version und Sie als Unternehmen nicht dafür haften wollen, wenn da vielleicht nicht ganz legal erstandene Kopien von irgendwelchen Applikationen drauf sind, dann brauchen Sie sich nicht irgendwo mit Wechselwirkungen, die diese Anwendungen mit Ihrem Firmenimage haben, mit den Applikationen herumschlagen, sondern es wird ausgeblendet. Sie booten über USB von dem Stick, sind abgeschottet im Unternehmen. Und wenn man den Stick zieht, wird wieder das, was immer dort installiert ist, verwendet. Es kann Linux sein, es kann XP sein, Windows 7, was auch immer Sie wollen zu Hause. Gut, soweit der kleine Ausflug zu den nicht behandelten Szenarien. Auf Serverseite haben wir die vier Pillars. Und es geht heute um diesen dritten Pillar, jetzt angepasst auf die Agenda heute, die flexiblen Arbeitsstile, die wir eben genauer betrachten. Und innerhalb der flexiblen Arbeitsstile oder modernen Arbeitsweise des Windows Server 2012 gibt es wieder drei Säulen. Der wohl bekannteste ist alles, was um VDI, Remote Desktop Services, gemacht wurde, basierend auf dem Hyper-V, den Sie heute eh schon gesehen haben, der für die Server-Virtualisierung gebaut wurde, als Cloud-Betriebssystem. Dasselbe System wird auch für die virtuelle Desktop-Infrastruktur verwendet. Und auch hier für die Client-Szenarien sind starke Verbesserungen passiert. Die zweite Komponente für dieses praktische Arbeiten von den unterschiedlichen Geräten ist das Direct Access. Das ist ein transparenter Firmennetztunnel zu Ihrem Endgerät. Dann die mittlere Säule ist das grafische Erlebnis möglichst optimiert auch über langsame Leitungen an das Endgerät zu bringen. Remote Fix ist die Microsoft-Technologie, die den Windows-Client auf die Backend-Server-Infrastruktur zugreifen lassen kann. Es gibt angeblich auch schon Portierungen für Remote Fix auf andere Plattformen, die von uns aber so nicht unterstützt werden. Unser Szenario für die Nicht-Microsoft-Endgeräte ist immer noch der bevorzugte Partner Citrix mit Xen Desktop. Da wird es eine Version für Server 2012 geben. Und damit habe ich dann einen Client mit HDX-Protokoll und Flexcast, der auf den Nicht-Microsoft-Plattformen läuft und über den auch Remote Fix, wenn es eine Windows-Plattform ist, mit übertragen werden kann. Der zweite Punkt hier drunten in der mittleren Säule ist die Benutzerstatus-Virtualisierung. Werde ich jetzt auch nur verbal erzählen, worum es da geht. Der Benutzerstatus, wir trennen bei der Desktop-Virtualisierung die Applikationen vom Benutzer und vom Betriebssystem und von der Hardware. Und beim Benutzerstatus geht es darum, dass einerseits die Applikationen dem Benutzer folgen, egal auf welchem Endgerät er arbeitet, und in Abhängigkeit des Endgerätes unterschiedlich zur Verfügung gestellt werden. Da kommt dann auch wieder die System Center Management Welt ins Spiel, wie man benutzerzentrisch Applikationen zur Verfügung stellt. Und falls da gleich ein Einwand kommt, naja, bei Office oder Visio, wenn man es einer Person zuteilt von der Lizenzierung, ist das ja etwas mühsam. Das ist richtig, heute ist das so, aber mit Office 2013 wird es auch eine benutzerzentrische Lizenzmöglichkeit für die Office-Familie geben, damit man genau die technischen Szenarien, die die Infrastruktur jetzt ermöglicht, auch lizenzrechtlich richtig abbilden kann. Und neben der Applikations- zur Verfügungstellung gilt es auch, die Einstellungen, die persönlichen Einstellungen eines jeden Mitarbeiters gleichermaßen zur Verfügung zu stellen. Da geht es jetzt nicht um die Desktop-Shortcuts und um solche Dinge, die man schon mit der Ordnerumleitung quasi Roaming machen konnte, sondern da geht es darum, dass man zum Beispiel im Adobe Reader 160% Ansicht haben möchte. Oder wenn man sich in einer Office-Applikation den Ribbon anpasst, dass in dieser Anwendung der Ribbon dann immer so ausschaut, egal von welchem Gerät man sich anmeldet. Sei es eine VDI-Maschine, sei es Remote Desktop Services, also Terminal Services, sei es eine virtuell ausgerollte Applikation auf einem SYN-Client, sei es eine FAT installierte klassische MSI-Installation auf einem FAT-Client oder auch eine virtualisierte Applikation auf einem richtigen PC, also auch FAT-Client. All diese Kombinationsmöglichkeiten sind durch die Benutzerstatus-Virtualisierung mit Microsoft-Technologien möglich. Auch das sind Client-Themen, die man dann getrennt entweder im Gespräch so oder dann halt bei einem Vorortbesuch genau erklären können. Die dritte Säule ist der Datenschutz und die Sicherheit, die das System bietet, damit bestimmte Dokumente nur von bestimmten Benutzern auf bestimmten Endgeräten überhaupt angesehen werden können, dass das verschlüsselt ist. Auch hier ein Teil File Classifications und solche Dinge, die da im Hintergrund laufen, gelten natürlich auch in Kombination mit diesen ganzen virtuellen Desktops und mit den modernen Arbeiten. Also wenn jemand zum Beispiel von unterwegs aufgrund der IP-Adresse in einer anderen AD-Site zugreift, dann kann ich entsprechende Richtlinien ausgeben, dass er bestimmte Ordnerstrukturen oder Dokumente nur dann ansehen darf, wenn er sich innerhalb einer bestimmten AD-Site befindet und zusätzlich Mitglied der Gruppe so und so ist. Also das sind alles granulare Möglichkeiten, wirklich die Daten zu schützen und zu sagen, wenn er unterwegs ist, möchte ich nicht einmal, dass er es anzeigt und ansehen kann, weil möglicherweise schaut ihm dort jemand über die Schultern und ich möchte das nicht. Zugriff von überall VDI. Was hat sich beim VDI gegenüber der Vorgängerversion Server 2008 R2 mit Windows 7 getan? Die Verwaltung mit dem Servermanager haben wir heute schon gesehen. Es gibt ein zentrales Tool, von dem aus alle Rollen gemeinsam verwaltet werden. Wer jemals sich das angeschaut hat mit Server 2008 R2, der musste auf jeden Server selber hingehen, die entsprechenden Features und Roles installieren und das nachher zusammenschließen und schlussendlich war die Infrastruktur fertig und es hat auch wunderbar funktioniert. Es war aber für den Administrator etwas mühsamer, das einzurichten. Jetzt kommt man genau wieder mit diesem Server Manager von einer zentralen Stelle her, fügt die Server hinzu, die bestimmte Rollen übernehmen sollen und deployt dann die Rollen entsprechend der eigenen Vorstellungen, so wie man ein Sizing oder die Server halt vorbereitet hat, möglicherweise auch über ein Self-Service-Portal automatisiert erzeugt hat. Der zweite Teil, der die Verwaltung hier betrifft und das Ganze effizienter macht, sind sogenannte gepoolte Szenarien mit einem Golden Master Image. Das ist etwas, was Microsoft in der Vergangenheit auch nicht konnte, sondern wo man eben einen Partner wie Citrix gebraucht hat mit Xen Desktop. Das heißt, wir haben heute ein Golden Master Image mit entsprechenden Delta Disk für die Instanzen, die da draußen sind, und über den Connection Broker wird das Ganze zur Verfügung gestellt. Im Detail kommen dann noch ein paar Komponenten dazu, schauen wir uns nachher an. Für die Virtualisierung, es gibt also diese gepoolten, persistenten Maschinen, es gibt die Golden Master gepoolten Maschinen, es gibt selbstverständlich auch die dedizierten Maschinen, die können sogar Blade-PCs sein im Rechenzentrum, und die beste Skalierbarkeit für gehostete Desktops, nach wie vor die früher Terminal Services genannten Remote Desktop Session Services. Auch das ist mit einer einheitlichen Verwaltung steuerbar. Und die rechteste Säule, auch hier wieder, ist alles, was Remote Storage, die neuen Storage-Möglichkeiten betrifft, die der File-Server ja schon kann, gelten natürlich auch für VDI-Szenarien oder Terminal-Server-Szenarien. Das heißt, auch hier bin ich wieder günstiger dran. Was hier nicht draufsteht, ist lizenztechnisch ein Punkt, der für reine VDI-Umgebungen interessant ist. Sie könnten hier den Hyper-V-Server 2012 nehmen, der keine funktionalen Unterschiede und Einschränkungen zu dem Windows-Server 2012 Standard und Data Center hat. Und nachdem Sie keine virtuellen Betriebssysteme hier mitlizenzieren müssen, weil ja keine Server-Workload auf diesem Eisen läuft, sondern nur virtuelle Desktops, ist das also die günstigste und beste Variante für VDI-Szenarien. Es wird sowieso von jedem Hersteller empfohlen, VDI-Installationen getrennt von anderen Server-Virtualisierungs-Hypervisor-Lösungen zu betreiben, ob man jetzt bei Xen bleibt oder auch bei VMware, sondern eben eigene Maschinen für VDI nimmt, und dann wäre das wirklich die günstigste, weil sogar ein Standard-Server mit zwei virtuellen Betriebssystemen ist unnötig, weil ja keine Server-Komponente drauf läuft. Und das wäre quasi wieder Server-Core und nur mit der Hyper-V-Rolle. Kann aber alles, was Storage betrifft, alles, was Sie heute über Hyper-V gehört haben, genauso betreiben. Hier die drei unterschiedlichen Szenarien für Remote Desktop Services. RDS, Remote Desktop Services, ist der Überblick über, oder die Überschrift, die Klammer für alle drei Szenarien, wie schon beim Server 2008 R2. Auf der einen Seite die dedizierten Desktops, auf der anderen Seite die gepoolten Desktops mit einer persönlichen Identity, die mitwandert und erhalten bleibt, aber an sich ist das Image etwas, was aus einem Pool erzeugt wird und wieder verworfen wird. Und dann gibt es auch noch die gescherten Szenarien mit den quasi Terminal Services. Das soll diese Grafik hier veranschaulichen. Da springen wir nur kurz drüber. Die ganzen Neuerungen von Remote Desktop Services am Server 2012. Und jetzt schauen wir uns ein paar Dinge etwas genauer an und dann auch in der Live-Demo wieder mit dem Server-Manager, wie das dann für den Administrator abgebildet wird. Man sieht hier schon das einfache Verwalten mit diesem Server-Manager und auch das automatisierte Deployment. Was wäre zum Beispiel das automatisierte Deployment? Sie erzeugen einen Golden Master für ein VDI-Betriebssystem, das muss gesysprept sein, selbstverständlich, wird eingecheckt in das System. Und aus dem heraus werden dann, weiß ich nicht, 20 virtuelle Desktops dynamisch erzeugt bei Bedarf. Und wenn etwas zu ändern ist, wenn was zu patchen ist, irgendwelche Komponenten dazukommen, dann wird das wieder nur einmal auf dem Master Image gemacht. Und jede neue Instanz, die dann quasi aufgerufen wird, hat das schon inkludiert. Das Deployment schaut dann auch so aus, dass man sich, wenn man die virtuellen Maschinen in seiner Bibliothek im Server Manager hat, aussucht, auf welchen virtuellen Hosts sollen denn diese VDI-Instanzen laufen. Es können ja ruhig mehrere sein in dem Verbund. Und dann sagt man, dort soll das sein. Die haben diese Rolle schon installiert, nämlich den Remote Desktop Services Virtualization Host, von der Namensgebung gleich wie bei der Vorgängerversion. Und damit liegen die Maschinen dann dort. Das Ganze ist assistentengesteuert oder auch über PowerShell automatisierbar, selbstverständlich. Auch dieses ganze Zufügen von Rollen und Funktionen. Und hier haben wir eben dieses Master Image, das sowohl für gepoolte als auch für dedizierte Maschinen natürlich hergenommen werden kann, weil ich sie nur aus der Bibliothek nehme, sage, das ist meine Vorlage und aus dem heraus möchte ich meine VDI-Instanz machen. Alles, was hier Storage betrifft, haben Sie es schon gehört. Was vielleicht noch nicht erwähnt wurde, ist dieses dynamische Verteilen von Bandbreite, CPU und Festplattennutzung. In der Technet wird das bei uns mit Fair Share bezeichnet. Das heißt, Sie können hier einstellen, dass nicht eine virtuelle Maschine, wo jemand extrem arbeitet, alles andere sehr stark beeinflusst und die anderen Mitarbeiter gar nicht mehr arbeiten können, sondern Sie können also sagen, es gibt gewisse Ressourcen bis dorthin, aber der Rest muss also irgendwie auch arbeiten können und man kann da quasi so Grenzen einsetzen, damit das also auch quasi gerecht aufgeteilt wird. Das kann man für alle drei Komponenten getrennt konfigurieren, ist in den entsprechenden Dokumenten genau beschrieben, wie man es denn dann technisch umsetzt, ist aber wichtig, dass man eben hier im Bereich des Resource Brokerings auch von der Plattform an sich die Möglichkeit hat, genau das einzustellen. Die persönlichen Einstellungen in diesen ganzen Umgebungen werden in einer sogenannten User Disk abgespeichert. Was ist jetzt so eine User Disk? Oder User Profile Disk, die hier verwendet wird? Die User Profile Disk wird, wenn es für eine bestimmte Gruppe von Benutzern konfiguriert ist, automatisch unter normalerweise C-Users, wo dann die Usernamen drinnen sind, dynamisch eingebunden. Heißt, wenn Sie heute in einer gepoolten Landschaft arbeiten, auf einer VDI-Instanz 3, weil das gerade die nächste frei war, dann wird Ihr User-Profile mit Ihrem Usernamen quasi im Filesystem eingebunden und Sie sehen, dass das Remote irgendwo anders liegt. Das ist übrigens der gleiche Server, wo wir jetzt diesen XP-Test gemacht haben, der hat auch die User-Profile-Disks drauf liegen. Und wenn ich mich beim nächsten Mal anmelde, auf einer anderen Maschine, die ich zugewiesen bekomme, dann wird für mein Benutzerprofil, weil es ja so konfiguriert ist, wieder meine User-Profile-Disk dynamisch eingebunden. Das heißt, alles, was ich in mein Profil quasi reinschreibe und dort verändere, bleibt für mich persistent, unabhängig davon, wo ich gerade in dem Pool drinnen bin. Zusätzlich zu der User-Profile-Disk kann man selbstverständlich auch noch mit der ganzen Folder-Redirection arbeiten, damit bestimmte ausgewählte Ordner innerhalb des Profils nochmals umgeleitet werden, weil man die zum Beispiel My Documents zentral sichern möchte. Also das eine schließt das andere nicht aus. Früher hat man das Profil einfach beschränkt mit dem Resource Manager, hat Quoten gesetzt für das Profil und gesagt, bestimmte Ordner wie eben My Documents und vielleicht die Favorites und ein paar andere Dokumente möchte ich umleiten auf mein Home Directory, auf irgendeinem File-Server-Share und die wandern mit mir mit und das Profil bleibt klein und Musik und Bilder und solche Dinge bleiben überhaupt lokal und werden gar nicht repliziert. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, User Profile Disk, heißt, der Rest des Benutzerprofils liegt aber auch wieder remote in einem Storage, wo quasi das Profil dynamisch reingehängt wird. Zum Verständnis. Und die Kombination aus diesem ergibt quasi ein flexibles Arbeiten, ein benutzerzentrisches Arbeiten auf der Betriebssystemebene für Einstellungen. Wenn wir jetzt in dieser User Profile Disk Applikationseinstellungen haben, wenn wir zuerst gehabt haben, User State Virtualisierung, der schreibt ja manchmal auch im Profil dann in dieses AppData Roaming rein, dann gibt es auch dafür eine Methode, die diesen Pfad abgreift und diese Applikationssettings nimmt und auch wieder zentral woanders speichert, damit das technisch überhaupt Roaming zur Verfügung steht. Wichtig ist, gegenüber den Roaming-Profilen, die es ja auch noch gibt, aber strategisch von uns nicht weiterentwickelt werden ist, dass das plattformübergreifend funktioniert. Die Roaming-Profiles haben immer nur innerhalb der 32-Bit- oder 64-Bit-Welt funktioniert und sollten nicht gemeinsam mit Terminal-Server-Profilen verwendet werden. Diese Technologie kann ich für VDI, für Terminal-Server, für Rich-Clients, Sim-Clients, für alles, was ich so habe, gleichermaßen verwenden. Voraussetzung ist Windows 7 Service Pack 1 oder Windows 8 am Client oder die Terminal-Server-Varianten, also Server 2008 R2 Service Pack 1 und Server 2012. Innerhalb dieser Welt habe ich den vollen Leistungsumfang dieser personalisierten Applikationseinstellungen, die da mitwandern. Hier nochmal die Zusammenfassung: User Profile Disk, das User Environment, Folder Redirection. FairShare war die Zuteilung von Ressourcen wie CPU, Disk I/O, Memory nach gewissen Regeln, damit also niemand zu kurz kommt und schnell zum Reißen. Storage Options, die werde ich jetzt nicht mehr genauer behandeln, hatten wir schon, einfach damit Zeit bleibt für die Demos. Hochverfügbarkeit, auch das, alles was für den Server 2012, für die Server-Virtualisierung gilt, gilt natürlich auch für den Client und entsprechend hier ein 32-Node-Cluster mit 8000 virtuellen Maschinen im Cluster. Manches Mal finden Sie in den Dokumentationen noch 4000. Wir haben das ganz bewusst zur finalen Version noch niedrig gehalten und auf die VMworld gewartet, was die nach sind. Die hatten 3000 und haben sind dann auf 4000 nachgezogen. Wir konnten technisch 8000, haben es aber nachher marketingmäßig erst verlautbart, dass 8000 das Limit im Cluster ist. Hat Marketing so gemacht. Nachteil ist, die Dokumentation ist jetzt nicht konsistent, wenn Sie auf Technik schauen. 8000 ist das echte Limit. Wird nachgezogen, Schritt für Schritt. Und wir sind eh dran, überall, wo wir es falsch finden, dass wir das auch entsprechend rasch korrigieren lassen, dass niemand was vergisst. Remote FX. Kennen Sie vielleicht auch schon aus Windows 7 Service Pack 1 und Server 2008 R2 Service Pack 1. Das ist das Grafikrendering am Server für grafisch intensive Anwendungen, die dann auf RDS Sessions, also auf Windows Clients, die Remote FX sprechen, übertragen werden, inklusive USB-Umleitung. Im Server 2012 mit Windows 8 und dem Remote Desktop Protokoll 8 haben wir das auch für langsame Leitungen optimiert. Früher waren da bestimmte Bandbreiten und bestimmte Latency-Kennzahlen Voraussetzung, dass das sinnvoll funktioniert, sonst hätte man auch dafür schon wieder die Citrix-Variante gebraucht. Jetzt ist es so, dass wir also das nativ können, dass der im Hintergrund permanent schaut, wie geht es denn der Leitung, dass er die Datenströme anpasst, die richtigen Ports verwendet, und dass auch diese USB-Plug-and-Play-Funktionalitäten vollständig ermöglicht werden. Es war am Vormittag die Frage, wann das für Windows 7 kommt. Es kommt, aber wir wissen es nicht wann. Nach dem Launch war offiziell mal, Launch ist am 26. Oktober für Windows 8 und es soll dann einen Download geben für Windows 7 Service Pack 1 für das Remote Desktop Protokoll 8. Und das war es dann auch schon von unserer Seite, von der Plattformunterstützung. Es wird es nicht für Windows XP geben, nicht für Vista in irgendeinem Service Pack, sondern wirklich nur Windows 7 SP1 und höher. So wie viele dieser anderen Möglichkeiten, die wir heute gehört haben, der Benutzerstatus-Virtualisierung, Applikations-Virtualisierung, dass das alles nur mit den neuen Plattformen funktioniert. Die GPU-Unterstützung bei Remote FX ist also sowohl mit Soft-GPUs, mit DirectX 11 möglich oder mit richtigen Grafikkarten, die im Server drinnen stecken. Man kann es für Remote App verwenden. Das ist das Applikations-Publishing am Terminal-Server. Heißt ja schon seit einiger Zeit Remote App, was ganz früher auch wieder nur Citrix mit dem Enfuse war das erste, die mit dem Presentation Server gearbeitet haben. Vielleicht kennen das Seamless Window einer Applikation, die eigentlich auf einem Terminal Server gehostet ist. Multitouch und Gesture Remoting ist wichtig, auf der einen Seite für unsere Windows 8 Geräte selbstverständlich. Wenn Sie also jetzt Touch-enabled Applikationen im Rechenzentrum hosten, dann sollen Sie natürlich genau diese Benutzerfreundlichkeit dieses Touch-Interfaces von so einem Windows 8 Gerät weiterhin nutzen können, auch wenn das im Rechenzentrum läuft. Und das gilt sowohl für die Windows 8 Intel-basierenden Slates, als auch für Windows RT, was ja die Windows 8 auf ARM-Plattform ist, die auch mit 26. Oktober im Handel sein sollen. Von einigen wenigeren Herstellern, da gibt es ausgewählte, aber auch da, wenn Sie das RDP-Protokoll aktivieren, können Sie auf diese Funktionalität bei gehosteten Desktops zurückgreifen. Beispiel wäre, die Office 2013 Anwendungen sind fingerbedienbar programmiert, da kann man also auch diese Menüleisten etwas dicker machen, dass man die Menüs leichter trifft mit den Fingern, und auf Visio zum Beispiel wird es auf ARM-Plattform so nicht geben, zumindest in der nächsten Version nicht. Wenn jemand Visio arbeiten möchte und das auch darf, weil die Lizenz gekauft wurde, dann würde das entsprechende System Center Produkt erkennen, aha, das ist der Benutzer, soll Visio haben, ist aber auf einem RT-Gerät, das heißt, ich muss ihm entweder eine VDI-Instanz oder Terminal Server Session zur Verfügung stellen mit einem Shortcut, damit er dann Visio machen kann. Ist er auf einem Intel-Gerät, kann er es vielleicht wirklich hingestreamt bekommen oder als MSI installiert bekommen. Gleiches gilt natürlich, wenn er von einem iPad kommt, auch die gibt es natürlich jede Menge im Firmenumfeld. Und wenn man erkennt, dass das ein Endgerät ist, das nicht Microsoft-Welt ist und dann halt zum Beispiel auch den Citrix Receiver für die technische Verbindung hat und sich auf so eine Backend-Infrastruktur mit Server 2012 verbindet, dann kann ich auch Visio so zur Verfügung stellen und über den neuen Citrix Receiver mit den touch-enableden Komponenten im Backend kann ich natürlich auch vom iPad meine Applikationen touch-gesteuert optimiert betreiben. Ich brauche halt nur diese extra Lizenz von einem Dritthersteller. Und das gleiche wird auch gehen für Windows Phone 8. Phone 8 hat eigentlich nur, unter Anführungszeichen, vom Kern her eine andere Bildschirmauflösung, hat aber jetzt ein Shared Core vom NT-Kernel mit einem Windows RT, also einer Windows-Plattform auf ARM-Prozessoren. Und alles, was Mobile Device Management betrifft, wie man denn diese Geräte sicher verwalten kann, sind die gleich zu behandeln. Alle anderen Windows Phones, die es heute gibt, also 7.0, 7.5, 7.8, auch wenn es dann da sein wird, sind Windows CE basierende Devices, die anders zu verwalten sind als die Phone 8. Das heißt, wir wollen wirklich möglichst einheitlich mit einer Plattform alles abdecken und natürlich auch die Serverinfrastruktur, die das zur Verfügung stellt, haben. Remote Fix auf One haben wir schon gehabt. Media Streaming ist wichtig, das wären also die gängigsten, die wir hier haben. QuickTime, Silverlight, Flash, HTML5, all diese Dinge werden serverseitig aufbereitet und dann entsprechend der aktuellen Bandbreite auch übertragen, dass also die Bilder sich langsam schärfer machen, zum Beispiel bei den Webseiten, solchen Dingen, oder eben auch Videostreams entsprechend richtig mit den Codecs aufbereitet werden. USB Redirection kann ein Thema sein, wenn Sie in Ihrer Filiale sehr viele USB-Geräte haben, die man eigentlich in dieses gehostete Environment übertragen möchte. Auch das ist mit Remote Fix jetzt über die langsamen Leitungen für so Filialsysteme möglich. Ich brauche keine GPU natürlich dafür, also das war immer vor, vielleicht bei Windows 7, wie das neu rausgekommen ist, mit Remote Fix, ja, ich brauche da meine GPU und dann kann man irgendwas besser rüberbringen. Remote Fix ist also nicht nur dieser grafische Aufbereitungsprozess und dieses gute Übertragen, sondern selbstverständlich auch dieses ganze Peripherie-Geräte in virtuelle Instanzen hineinzubringen und den Applikationen zur Verfügung zu stellen. Wenn es schon um so Branch-Szenarien geht, dann kann ich mit einer Backend-Infrastruktur mit Windows Server 2012 auch Printing dezentral in den Filialen durchführen, ohne dass die Druckdatenströme permanent über die Warnleitungen geschickt werden. Das heißt, wenn Sie in der Filiale 3, 4 PCs haben, vielleicht auch einen Server, der dort den Druckertreiber installiert hat und eine lokale Druckerwarteschlange hat, dann würden Sie beim Ausdrucken wohl auf diese Queue die Daten hinschicken. Der Filialserver holt sich die Metadaten von einem zentral verwalteten Printertreiber und bereitet das aber dezentral auf, also ohne das über die Warnleitung zu schicken, und druckt dann auch quasi lokal in der Filiale aus. Also auch das ist ein Szenario, wo man mit Server 2012 deutlich Bandbreite spart, nicht nur durch effizientere Übertragung. Gleiches gilt für Link-Konferenzen in einer Filiale innerhalb des gleichen Subnetzes, dass man dann nicht über einen zentralen Link-Server kommunizieren muss, sondern der Verkehr einfach lokal bleibt, solange keine externen eingeladen werden. Über externes geht wie natürlich mit, also da teilnehmen, mit dabei sind. Jetzt schauen wir uns mal die Demo an. Was Sie hier auch sehen, ich habe ein Security Device, eine virtuelle Smartcard. Wenn es um Security geht, vor allem bei solchen Geräten mit BitLocker und Sie wollen eine bessere Verschlüsselung haben, wir haben also BitLocker und Direct Access in Kombination mit Zwei-Faktor-Authentifizierung auch dabei, dann habe ich meine virtuelle Smartcard, die ist im TPM-Chip drinnen, auch eine Neuerung von Windows 8 Geräten, wird auch bei RT sein, und ich kann jetzt hier, ja, als eine der Anmeldeoptionen meinen PIN für die virtuelle Smartcard verwenden. Ich habe mich jetzt schon auf meine Administrationsmaschine verbunden, wo der Server Manager installiert ist. Und wenn Sie hier die Remote Desktop Services auswählen, dann sehen Sie alle Komponenten, die wir hier haben. Wir haben ein das ist irgendwie vom Bildschirm nicht so schön. Warten Sie, ich scroll das ein bisschen so, dass Sie mehr sehen. Ich weiß nicht, warum der Monitor so nicht mag. Wir haben die Remote Desktop Services Web Access Rolle, das Webportal, auf dem ich mich anmelde. Ich habe ein Remote Desktop Gateway installiert. Das ist eine komplett isolierte Landschaft, in der ich hier arbeite, also nicht im Microsoft-Firmennetz. Ein Remote Desktop Licensing Server. Wir haben einen Connection Broker und dann, um alle Szenarien abbilden zu können, sowohl einen Session Host, also die Terminal Server Farm mit zwei Maschinen, und einen Virtualization Host, das ist ein VDI Environment mit unterschiedlichen Pools, die hier konfiguriert sind. Bei den Servern sehen Sie die Komponenten, die hier alle quasi von den Maschinennamen her betroffen sind. RDS0102 sind automatisch in der Terminal-Server-Farm drinnen. Wenn ich über den Server-Manager so eine Session-Farm konfiguriere, dann wird das alles automatisiert gemacht. Sie brauchen nicht mehr wie früher sagen, Sie müssen jeden Terminal-Server selbst installieren und dann in die Farm dazugeben und dann die Applikationen publishen, sondern das passiert automatisch. Wenn man sagt, es soll eine Farm sein mit in dem Fall eben nur zwei Terminal-Servern, dann reicht das, wenn man sagt, das sind die beiden, und dann macht er das. Alle Verbindungen werden über den Connection Broker gesteuert. Das geht wie es nur für außen zum Zugreifen. Dann der Virtualization Host ist der Host, der die VDI-Instanzen hat, und das Web Access ist mein Webportal. Wie schaut das jetzt aus, wenn wir beim Web Access bleiben? Die Neuerungen zur Vorgängerversion: ich kann Gruppen machen. Ich habe also eine Ordnerstruktur auf meinem Webportal, damit nicht alle gepublishten Anwendungen wie Kraut und Rüben da jetzt da unsortiert herumliegen. Und ich habe hier zum Beispiel die Office-Anwendungen gepublished aus dieser Terminal-Server-Farm. Ich kann zum Beispiel Word aufmachen, das wird jetzt von dem Terminal-Server gestartet. Ich gehe da wieder rauf. Ich habe Basis-Betriebssystem-Anwendungen genommen, wie den Kalkulator oder so zum Testen, die also nicht in dem Sinn zusätzlich lizenzpflichtig sind. Und dann haben wir die Ersatztools installiert. Das sind die Remote Server Administration Tools, also das Admin-Pack, wie es früher war. Und davon habe ich den Server-Manager und eine direkte Remote-Desktop-Connection gepublished. Die direkte Verbindung war auch die Verbindung auf den XP-Host, damit wir zuerst das Zeigen mit dem Ordner auf die RFS-Filesysteme gemacht haben. Und ich könnte den Server-Manager jetzt auch von hier noch einmal starten. Das ist einmal der Teil Terminal Services. Und über den Connection-Broker zugewiesen, habe ich jetzt einen deutschen Windows 8 Desktop in einer VDI-Infrastruktur. Und für uns Administratoren, wo Englisch irgendwie lieber ist, bevorzugt wird, habe ich mir also auch eine kleine englische VDI-Pool-Landschaft hergerichtet, wo man dann auch die ERSAT-Tools und so in das Image schon reingibt. Im Deutschen brauche ich das nicht, da geht es mehr um die Applikationen, die man dann dort dynamisch zur Verfügung stellt, wie ein Kundenszenario. Aber ich wollte meine Admin-Maschinen, meine englischen dann auch in einem VDI-Pool drinnen haben. Diese Pools, die wir da haben, machen wir den Browser nochmal ein bisschen kleiner. Das sind diese drei Collections, die wir hier haben. Das sind die Remote Applications und da habe ich meine Desktops, meine beiden. Bei den Remote Applications, wenn ich das konfiguriere von den Properties, dann sehen wir als eine der RDP-Funktionen, was alles remoted werden soll. Und der wichtigste Teil, weil heute schon oft angesprochen, diese User-Profile-Disks. Das heißt, Sie haben in dieser Terminal-Server-Farm hier dann einfach den Pfad anzugeben, wo soll die User-Profile-Disk liegen, die ganzen Disks, die umgeleitet werden, wenn ein Benutzer sich dort anmeldet und sein Benutzerprofil geladen wird. Dann holt er das immer genau von dort. Das Gleiche, was man hier für die Session-Virtualisierung machen kann, gilt natürlich auch für die VDI-Desktops. Auch da kann ich in die Properties reingeben und dann gibt es da auch wieder diesen Punkt User-Profile-Disk. Wir haben diesen gleichen File-Server genommen und einfach einen Share für die VDI-Maschinen angelegt. Das müssen unterschiedliche Profile-Disks sein für VDI und Terminal-Server. Sie sehen ja auch hier User-Disk, VDI und beim anderen was mit RDS. Also die werden nicht geshared zwischen Terminal-Servern und VDI-Instanzen, sondern die bleiben innerhalb der VDI-Pools konsistent und innerhalb der Terminal-Server konsistent, je nachdem wo man sich anmeldet. Das heißt, alles was dort installiert ist, bleibt dann auch immer dort für den Benutzer vorhanden. Die Einstellungen der Applikationen, diese User-State-Virtualisierung, hat mit der Profile-Disk nichts zu tun und die liegt auf einem ganz normalen anderen File-Share. Also Adobe Reader zum Beispiel, die Ansicht oder die Toolbar in den Office-Anwendungen. Und die habe ich jetzt schon offen. Das sind dann meine beiden englischen und der englische und der deutsche Windows 8-Client. Bin hier angemeldet aus der Terminal Server Session heraus auf der anderen Maschine. Das ist jetzt auch etwas, was offiziell unterstützt wird für das RDP-8-Protokoll, allerdings nur, dass man nested RDP-Sessions haben kann. Hin und wieder wird das auch gefragt, wenn man also schon in einer RDP-Session ist und eine weitere haben möchte mit allen Funktionalitäten, dann ist das jetzt mit dem RDP-8-Protokoll tatsächlich unterstützt. Vieles hat funktioniert, aber es war nie offiziell supportet, wenn Sie also anrufen bei uns für Nested Sessions. Für die Administration selber gibt es auch wieder diese ganzen Möglichkeiten dieser RDS-Server, die man in dem Server-Manager hineingibt, damit man das alles zentral verwalten kann. Und selbstverständlich kann man die virtuellen Maschinen dann auch mit dem System Center und dem Virtual Machine Manager natürlich verwalten und auch in einer entsprechenden Datenbank, in einer CMDB die Konfigurationen abspeichern und sagen, ja, ich möchte eine bestimmte Applikation oder einen ganzen bestimmten VDI-Pool erzeugen für eine Gruppe von HR-Mitarbeitern, da sollen die Maschinen anders ausschauen, gebe ein anderes Template an, aus dem heraus dieser Pool erzeugt wird, sage, wie viele sollen das sein, welche Applikationen möchte ich von Haus aus dabei haben, das wäre dann quasi der System-Management-Teil dahinter. Also der Windows Server 2012 oder auch der Hyper-V-Server, wenn es um reine VDI geht, ist also nur die Virtualisierungsplattform. Das Gesamte mit System Center macht eigentlich das wirkliche Arbeiten für den Administrator erst so einfach, wie wir es dann auch immer herzeigen in unseren ganzen Präsentationen. Für das Software-Deployment, was ich schon erwähnt habe, und das dynamische zur Verfügung stellen von Inhalten mittels Streaming, arbeiten wir hier mit den Komponenten von dem Desktop Optimization Pack zusammen. Die Applikations zur Verfügungstellung AppV ist ja in der Terminal Server Lizenz, in der Zugriffslizenz enthalten, das heißt innerhalb der Terminal Server Farmen können Sie auch die ganzen virtuellen Applikationen so ohne irgendwelche weiteren Lizenzkosten direkt verwenden. Was bringt das AppV auf einen Terminal Server? Klassisch wie schon in der Vergangenheit die Isolation zwischen den Anwendungen. Wenn also bestimmte Applikationen nicht Terminal-Server-fähig waren oder sie eigene Terminal-Server-Farmen gebaut haben, weil unangenehme Wechselwirkungen da waren oder zumindest nicht auszuschließen waren, dass solche passieren, dann hat man also mehr Ressourcen gebraucht. Ob jetzt physisch oder virtualisierte Terminal-Server, sei mal dahingestellt, aber man musste da eigene Pools bauen, Farmen bauen. Das lässt sich mit der Applikationsvirtualisierung umgehen, weil eine virtuelle Anwendung keine Ahnung von einer anderen virtuellen oder physisch installierten Anwendung hat. Und damit braucht man nur schauen, läuft die in dem virtuellen Environment, und wenn das gewährleistet ist, dann kann ich die auf dem gleichen Terminal Server oder in der gleichen Farm betreiben. Gilt übrigens auch für Applikationen, die sich nicht von Haus aus mehrfach instanzieren lassen auf einem Terminal Server, weil die nichts voneinander wissen. Das ist ein praktisches Beispiel für Terminal Server und AppV. Die Backeln sind aber, wenn man dann einen Rich Client hat, natürlich 1:1 verwendbar, auch dezentral. Man braucht dann nichts mehr ändern, sondern das, was im Rechenzentrum funktioniert, funktioniert auch draußen. So, jetzt gehen wir wieder auf die Präsentation. Wir haben noch 10 Minuten Zeit ungefähr. Direct Access. Direct Access ist eine Better-Together-Story mit Windows 7 und aufwärts und einer Serverinfrastruktur 2008, 2 oder 2012. Was hat sich mit 2012 geändert? Die Redundanz von diesen Direct Access Gateway-Maschinen, umschreiben wir das mal locker so, war in der Vergangenheit nur mit einem Zusatzprodukt, diesem Unified Access Gateway, das Forefront URG, möglich. Load Balancing, Geo, quasi Gateways auf unterschiedlichen Kontinenten zum Beispiel, wenn Sie als multinationales Unternehmen sind oder auch innerhalb von Österreich und Sie sagen, Sie alle Westösterreicher sollen einen Knoten in Salzburg nehmen und alle in Ostösterreich, in Wien zum Beispiel, dann wäre das auch so ein Szenario, dass man immer den nächstgelegenen Knoten nimmt. Ist vielleicht für Österreich nicht so relevant, aber wir selber haben also auch Dublin, Nordamerika, Südamerika und Asien, 4 so große Einmalknoten, alle redundant. Und wenn ich mit meinem Laptop herumfahre in der Welt und in irgendein Büro komme oder auch in einem Hotel sitze, dann weiß mein Laptop, mein Firmenlaptop, und das gilt wieder für diesen portablen Workspace, dieser USB-Stick, den wir hatten, der für Direct Access konfiguriert ist, der weiß dann, das ist mein nächster Knoten, wo ich mich transparent einwähle. Der Unterschied von Direct Access zu einer VPN-Lösung ist, dass man sich nicht einwählt und aufgrund dieser VPN-Verbindung zum Beispiel auch Berechtigungen vergibt. Wenn er sich dort einwählt, darf er nur auf bestimmte andere Dinge zugreifen oder so. Das macht Direct Access nicht. Es ist in gewisser Weise wie so ein transparenter Tunnel, aber es ist von der Verwaltung her so, wie wenn das LAN über eine im Hintergrund verlaufende IPv6-Verbindung dorthin ausgedehnt wird. Das heißt, Zugriffsschutz ist etwas, was über Data Classification oder über andere Dinge gewährleistet ist, so wie wenn Sie wirklich in einem lokalen Netzwerk, WLAN oder angestöpselt, in dem Büro dort sitzen. Die Sicherheitsrichtlinien gelten. Man kann zusätzliche Funktionen einbauen, dass, wenn mit einem Laptop zugegriffen wird, zuerst überprüft wird, ist der BitLocker drauf oder eine Festplattenverschlüsselung Ihrer Wahl. Das kann man dann auch mit Network Access Protection kombinieren. Ist der BitLocker drauf und nicht suspended? Das kann einmal die erste Abfrage sein. Die zweite Abfrage kann sein, ist das Betriebssystem gepatcht, ist ein Virenscanner installiert und die Virensignatur nicht älter als 48 Stunden und ein paar andere Dinge, die Sie über Policies als System Health bezeichnen. Treffen diese Checks quasi, werden die positiv beantwortet, erst dann wird die Verbindung durchgeschalten. Und jetzt kann man, so wie es bei unserer IT ist, dann noch dazu eingeben, es muss aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung passieren. Das heißt, wenn ich mich an meinem Laptop mit Username, Passwort anmelde, dann wird Direct Access nicht transparent durchschalten, weil da ist es noch nicht passiert, sondern ich muss nach einem Smartcard verwenden. Auf dem Kistel, auf dem großen, habe ich einen Smartcard-Reader drin und kann die Smartcard direkt reinstecken. Ich habe aber einfach aus Bequemlichkeit und um die Technologie zu testen, auch hier eine virtuelle Smartcard eingerichtet, genauso wie auf meinem SLED-Gerät. Diese virtuelle Smartcard wird mit der physischen Smartcard signiert und in den TPM-Chip reingeschrieben. Und dann kann ich, nachdem ich meine zusätzlichen Credentials eingegeben habe, transparent zugreifen. Melde ich mich mit der Smartcard direkt beim Windows-Anmelden an, dann habe ich die Credentials schon eingegeben, dann bin ich transparent durch. Sind aber Möglichkeiten der Policies, wie man das leben kann. Das muss jetzt nicht sein. Sie können auch irgendwelche One-Time-Tokens verwenden und das für die Verbindungsherstellung als Kriterium nehmen. Es muss nicht so sein. Direct Access gilt nur für Windows 7 Service Pack 1 und für Windows 8. Und serverseitig ist, wie gesagt, jetzt der Server 2012 die Ablöse der URG-Lösungen von den alten Direct Access Servern. Der zweite Vorteil, den das URG noch hatte, sie brauchen weder im Intranet noch extern irgendwo mit IPv6, sondern wird alles entsprechend eingekapselt, weil kaum ein Unternehmen hat IPv6 ausgerollt und mit IPsec vielleicht noch kombiniert. Sondern das sind ganz normale IPv4-Netze und im Hotel und zu Hause hat ja jeder nur V4. Und damit das funktioniert, musste man die URG-Boxen nehmen, die das nur innerhalb der Box auch ein V6 hatten und das entsprechend mit NAT64 oder anderen Möglichkeiten dann konfiguriert wurde. Das macht der Server 2012 nativ und man braucht keine zusätzliche Box mehr. Ist also auch in der Infrastruktur wieder deutlich einfacher geworden. Und das Direct Access lässt sich mit der klassischen VPN-Lösung oder RRAS, die Remote Access-Lösung vom Server, jetzt auch wieder aus einem so einem Wizard betreiben. So, wenn Sie sagen, Remote Desktop Services wollen Sie installieren, dann sagen Sie, wollen Sie VDI-Pools oder wollen Sie Terminal Server Sessions, sagt man, ich möchte Remote-Zugang schaffen, möchte ich eine VPN-Lösung machen oder Direct Access-Lösung und entsprechend konfiguriert er dann alle seine Komponenten. Remote Fix hatten wir schon. Benutzerprofil, Festplatte, nochmal war also das benutzerspezifische Einblenden. Ja, das wollte ich Ihnen vielleicht auch noch zeigen, wenn man gerade die User Disk noch, die habe ich Ihnen nur gezeigt von der Konfiguration, aber nicht wie das ausschaut. Das machen wir noch aus der Sicht einer solchen Maschine. Wir gehen da auf den Computer. Und war nicht da, Deutsch sind wir da, Benutzer. Dann sehen Sie hier, Ultimate Geek ist also der Test-User, mit dem ich hier arbeite. Und das ist also jetzt umgeleitet auf diese User-Profile-Disk. Das ist physisch gar nicht in diesem Profil drinnen. Und innerhalb dieser User-Profile-Disk zielt dann die Folder-Redirection, meine Desktop-Shortcuts, die da liegen, die sind zwischen Windows 7, Windows 8, RDS-Server in 2012 und 2008 R2 geshared, die Favorites, all diese Dinge, aber das wäre das so, wie eine User-Profile-Disk aus Betriebssystemebene ausschaut. Das wird also einfach hier eingemappt und wenn ich die Verbindung trenne, dann wird es zurückgeschrieben und bleibt für mich quasi erhalten. Das heißt, ich kann einen frischen VDI, eine frische VDI-Instanz nehmen und habe nichts verloren. Zum File-Server. Dazwischen ist ja kein WAN. Also die Frage war, was passiert, wenn die Verbindung weg ist? Die Verbindung weg von draußen, dann bleibt die Session einfach stehen. wenn die innerhalb des Rechenzentrums der File-Share weg ist, wo er hinschreibt, dann bleibt es wohl ein bisschen da drinnen, aber dann muss man halt schauen, dass das entsprechend redundant ist. Das heißt, wir haben ein File-Cluster aufgebaut dahinter, wo das liegt, damit ich das entsprechend zur Verfügung habe. Ich kann das auch bei der Folder Redirection, habe ich den anderen Ansatz gewählt, dass ich einen DFS-Namespace erzeugt habe, und dass es dann quasi ein Primary DFS-Target gibt, wo die User Home Directories liegen. Wir haben einfach beide Technologien in unserem Demo-Lab probiert und schlussendlich ist es ein UNC-Pfad, wo ich hinschreibe, aber ich muss halt schauen, dass nicht alle gleichzeitig weg sind. So. Gehen wir da nochmal zurück. Wir haben nur ungefähr 2 Minuten. Compliance, diese Data Classifications, Berechtigungsverwaltung, also zum Beispiel Standort mit Benutzername, Benutzergruppenzugehörigkeit in Kombination, wäre dann zur Absicherung der Daten für den Zugriff zum Beispiel über Direct Access. Weil das sind immer wieder eben Diskussionen, meine VPN-Lösung heute schränkt auch den Zugriff ein, wenn ich mich dort einwähle. Das machen wir nicht. Dazu kommt, und da sind wir jetzt wieder bei den mobilen Geräten, wir versuchen das Ganze end-to-end betrachten und auch die Dokumente zu verschlüsseln, also mit Rights Management. Und im Bereich Rechteverwaltung, Rights Management Service, hat der Windows Server 2012 auch stark aufgeholt, indem er eben auch die Nicht-Microsoft-Dokumentenformate in sogenannten Containerdateien ermöglicht, mit Berechtigungen zu versehen. So kann man dann AutoCAD oder irgendwelche anderen Dateierweiterungen, PDF-Dateien entsprechend schützen, Rechte schützen und dann sagen, es hat ein Ablaufdatum dort und du darfst es nicht ausdrucken, aber nur anschauen, du darfst es nicht weiterleiten. Also all diese Dinge, die man mit Rechte-Management macht, innerhalb von E-Mail, innerhalb von Office-Dokumenten, gilt jetzt auch für Nicht-Microsoft-Office-Dokumente mit dem Rights-Management-System. Gut. Und eigentlich sind wir damit jetzt am Ende dieses mobilen Arbeitens. Haben Sie Fragen dazu? Wir sind sehr pünktlich. Ich glaube, ein paar Minuten hätten wir. Ansonsten stehe ich selbstverständlich. Bitte. Ja. Die Frage war FairShare, warum brauche ich das, ob es nicht selbstverständlich ist. Es gibt manche Maschinen, die vielleicht bewusst mehr Ressourcen verwenden sollen, aber nicht alles. Es muss also irgendwo eine Einstellungsmöglichkeit geben, wie viel darf der verwenden, wenn ich nicht eigene Ressource-Pools für diese andere Type von Benutzern erzeugen möchte. Man muss es ja nicht verwenden. Bitte. Die User Profile Disk ist eine VHDX, müsste eine VHDX sein, ja. Ja, ist eine VHDX und wird so nur eingebunden. Ja. Ja. Bitte. Die User Profile Disk, das würde man nicht machen. Wer hat im Rechen? Frage war, wenn die User Profile Disk nicht zur Verfügung steht. Die User Profile Disk, genauso wie die VDI Host Server oder die Terminal Server, stehen im Rechenzentrum, dort wo die File Server stehen. Da dazwischen gibt es eigentlich kein WLAN. Wer sowas baut, hat irgendwas bei der Architektur falsch gemacht. Wenn das WLAN zum Client ist, ist das ganz was anderes, weil dann ist einfach die Session unterbrochen und recovert sich entsprechend. Im Rechenzentrum gehen wir einfach davon aus, dass ich dort ein ordentliches Netzwerk habe. Die Roaming-Profiles liegen aber draußen am Desktop. Also noch einmal die Frage, User-Profile-Disk versus Roaming-User-Profiles. Roaming-User-Profiles sind für das jeweilige angemeldete Betriebssystem eigentlich auf den Laptops mitwandernd gewesen in der Vergangenheit. Und um die Roaming-Profiles zu eliminieren, haben wir die Folder-Redirection und Client-Side-Caching oder Offline-Files ist der offizielle Name, das CSC gemacht, wo ich aus dem Benutzerprofil die merkenswerten Datenordner umleite auf einen File-Share. Damit wird das Profil kleiner, die An- und Abmeldezeiten sind kürzer. Sie können Profile-Quota setzen, dass niemand irgendwie das Ganze mit irgendwelchen Bildern oder sonst was vollstopft. Und Die Daten, die zu schützen sind, werden zentral gesichert. Das ist aber, hat aber mit der User Profile Disk nichts zu tun, weil die User Profile Disk nur für Terminal Server und VDI-Instanzen funktioniert. Es gibt keine User Profile Disk für dezentrale Laptops, weil da ist es ja sowieso lokal auf der Platte und dort muss man mit anderen Komponenten arbeiten. Aber wenn man schon so etwas hat, also das ist ein valides Szenario, Sie haben dezentral Folder Redirection und Offline Files und Sie melden sich jetzt auf einer Terminal Server Session an, dann würden Ihre Einstellungen über diese Ordnerumleitung von diesen ausgezeichneten Ordnern auch innerhalb dieses Environments zur Verfügung stehen. Und dort halt die User Profile Disk für diese nicht persistenten Master Images, damit man die Personalisierung mitnimmt. Auf der Seite. Bitte. Ja. Ja, also die Frage war, Direct Access wurde aufgewertet im Server 2012, wohingegen in der Vergangenheit das Unified Access Gateway diese quasi Direct Access Lösung, die Serverkomponente war, und ob das URG weiter bestehen wird. Ja, also das Produkt URG wird einen neuen Namen bekommen, weil es nicht mehr für die Direct Access Komponente ist. Es wird keine überlappenden Funktionen geben. Der Server 2012 macht Direct Access selbst. Aber das Gateway an sich, als Publishing Gateway, als SSL VPN Gateway und was es sonst noch kann, das wird bestehen bleiben, kriegt einen anderen Namen und wird auch für viele unterschiedliche Client-Plattformen einen Zugang ins Firmennetz ermöglichen. Soll in diesem Kalenderjahr noch die erste öffentliche Beta geben und bis Mitte nächsten Jahres dann das Nachfolgeprodukt kommen. Und das URG selbst, so wie es heute ist, läuft nicht auf Server 2012, sondern auf 2008 R2 Service Pack 1. Bleibt so. Heute. Keine weiteren Fragen? Dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und werde auch in der letzten Session, wo es um System Center geht, zumindest für Fragen, wenn es um Client-Management-Komponenten geht, noch da sein.